Hallihallo und guten Morgen am wohl schwierigsten Montag der letzten Wochen. Es ist noch EM, aber Deutschland ist nicht mehr dabei. 3 Tage ist es jetzt her, dass der Traum Europameister im eigenen Land geplatzt ist. Viel ist gesprochen worden über das vermeintliche Handspiel, die unglückliche Niederlage gegen Spanien. Wir wollen deshalb hier im Daily die Chance nutzen, das alles hinter uns zu lassen und nach vorne zu schauen. Und dafür habe ich den Mann bei mir, der das nach vorne schauen quasi erfunden hat. Oft durch eine Fotolinse, noch öfter auf den Rasen. Nationalmannschaftsreporter Matthias Dersch. Hallo.
Hallo.
Ja, das Ende der deutschen Reise bei dieser EM heißt gleichzeitig auch das Ende deiner Reise, sie dabei zu begleiten. Wie fühlt sich das heute mit so ein bisschen Abstand an?
Ja, das ist immer so, wenn man aus einem Turnier ausscheidet. Ich glaube, sei es als Spieler, Trainer oder dann eben auch als Journalist, der die ganze Reise der deutschen Nationalmannschaft betreut. Man merkt dann in dem Moment, wo es vorbei ist, wie viel Kraft es gekostet hat, an diesen Punkt zu kommen. Wenn es jetzt noch eine Woche weitergegangen wäre, hätte sich das wahrscheinlich alles nach hinten verschoben. Aber ich muss schon gestehen, ich bin heute ziemlich platt an meinem ersten halben freien Tag, sage ich mal. Wir sind gestern zurückgekehrt aus Herzogenaurach und ja, das wird jetzt erstmal alles ein bisschen verarbeitet werden müssen die letzten Wochen. Das war jetzt, glaube ich, insgesamt 6 Wochen, die man da unterwegs war. Deswegen eine Menge passiert, eine Menge aufzuarbeiten, eine Menge zu reflektieren und auch eine Menge zu erholen, muss ich sagen.
Das glaube ich. Im Kicker titeln wir heute in Bezug auf die Nationalmannschaft das neue Wir. Nimm uns mal mit, was ist genau damit gemeint?
Ja, das ist natürlich eine Reaktion auf die Botschaft von Julian Nagelsmann direkt nach dem Spiel, aber auch am Tag danach, wo er eben sehr stark das Gemeinschaftliche betont hat. Das war ja auch den Spielern anzumerken, dass da wirklich was zusammengewachsen ist innerhalb der Mannschaft, aber eben auch mit den Fans, mit dem Land, mit der Nation, wenn man das so groß drehen möchte. Es war ja, wenn man mal ein bisschen zurückblickt in die letzten Jahre, doch so eine bleiernde Schwere irgendwie auf der Nationalmannschaft gefühlt hatte in Deutschland niemand mehr so richtig Lust auf dieses Team. Und man muss sagen, durch die radikale Wende, die Nagelsmann da im März eingeleitet hat, hat sich das auch wieder gedreht. Es gab diese Trikotkampagne, die sehr gut angekommen ist, gab die erfolgreichen Testspiele und das war so ein bisschen die Initialzündung, die sich jetzt hier bei dem Turnier fortgesetzt hat. Und wenn ich so überlege, was los war bei den Spielen, wie sich das auch gesteigert hat im Laufe der EM, angefangen beim Eröffnungsspiel in München, wo noch eher die Schotten die Lauten waren, bis dann zum Viertelfinale gegen Spanien, wo dann eigentlich man nur deutsche Fans gehört hat. Dann war das schon eine beachtliche Entwicklung, die da innerhalb der Mannschaft aber eben auch drumherum stattgefunden hat. Und deshalb das neue Wir. Denn natürlich muss es das Ziel sein, dass diese Einheit, die da jetzt gefunden wurde, sportlich, aber eben auch mit den Fans, dass die bestehen bleibt, dass die möglicherweise das Team dann auch bis zur WM 2026 trägt.
Ja, der Moment eines deutschen Ausscheidens war bei den letzten Turnieren immer so ein bisschen der Startschuss ja auch für Häme und Frust. Das ist dieses Mal anders. Ist das der Hauptverdienst von Julian Nagelsmann?
Ja, von Nagelsmann und auch von dieser Mannschaft. Ne? Also es gab natürlich jetzt schon eine Menge Trauer, eine Menge Wut auch über den Schiedsrichter. Da ist ja auch viel drüber gesagt worden. Ich glaube, das lassen wir mal an der Stelle sein. Und die Trauer war auch sehr groß bei den Spielern, aber es war eine andere Trauer als jetzt zum Beispiel nach Katar. Da waren die Spieler eher sauer über sich selber, dass sie das so verbockt hatten, mit Ansage im Grunde verbockt hatten. Und jetzt war der Frust oder die Trauer so groß, weil man das Gefühl hatte, da wäre eigentlich mehr gegangen. Und es fehlte nicht viel, dann wäre auch dieses Halbfinale ja in Reichweite gewesen. Da war sofort so eine Energie zu spüren, dass man weitermachen möchte, dass man noch nicht fertig ist mit der Reise. Und das ist ein kompletter Unterschied zu den vergangenen Turnieren. Und klar, das ist das Verdienst von Nagelsmann, von seinem Team. Ich glaube, da spielen auch Sandro Wagner und Benji Glücks, die beiden Co-Trainer, eine Rolle. Der ganze Staff drumherum. Das war schon besonders, muss ich sagen, auch wie die Spieler reagiert haben, wie viel Tränen da im Spiel waren, wie viele Emotionen dabei waren. Das muss ich gestehen, hätte ich im März nicht für möglich gehalten, dass das so schnell geht. Da hat sich wirklich was gefunden und jetzt wird es eben die Aufgabe sein, dass man das sportliche Niveau hält oder beziehungsweise das sportliche Niveau auch noch verbessert. Denn ja, so einen richtig großen Gegner, den hat man jetzt im Viertelfinale gekriegt, da ist man knapp gescheitert davor. Das waren eigentlich sportliche Pflichtaufgaben, wenn man mal ganz realistisch drauf schaut. Wenn man dann wirklich Weltmeister werden möchte und das Ziel hat Julian Nagelsmann ja ausgerufen, 2026, dann wird man sich sportlich noch steigern müssen.
Ja, du sagst es, Nagelsmann hat so ein bisschen mit Augenzwinkern den Weltmeistertitel 2026 angekündigt. Lass uns mal wirklich ein bisschen in die Zukunft dieser Mannschaft blicken. Was muss denn passieren, dass das ein realistisches Szenario wird?
Ja, erstmal muss ein erneuter Umbruch verkraftet werden. Toni Kroos hört auf und Toni Kroos war natürlich in den vergangenen Monaten seit seiner Rückkehr das zentrale Element dieser Mannschaft. Sportlich, aber auch so hat sich ja alles irgendwie um ihn gedreht. Der große Routinier mit einer sagenhaften Karriere, wahnsinnig viele Titel. Diese Aura, die er dann eben auch ausgestrahlt hat und mitgebracht hat aus Real Madrid. Das war schon ja so der Mittelpunkt dieser Mannschaft und Toni Kroos hört jetzt halt auf. Und möglicherweise ist er ja auch nicht der Einzige. Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan, das sind noch 3, von denen man ja aktuell noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Bei Müller klang es eher nach Abschied, bei Neuer eher nach Weitermachen. Gündogan ist, glaube ich, hin und her gerissen. Die werden sich alle jetzt im Urlaub ihre Gedanken machen und dann muss eben ja eine neue Achse gefunden werden. Ich glaube tatsächlich, dass es bei Müller und Neuer sportlich zu verkraften wäre, wenn die aufhören würden. Die haben natürlich eine Rolle innerhalb der Mannschaft. Die haben auch bei Neuer zum Beispiel ein gutes Turnier gespielt. Er hat ja auch die Zweifel so ein bisschen widerlegt, die es da an ihm gab, durch gute Leistungen, vor allem gegen Ungarn. Trotzdem gibt es da für die beiden Kandidaten in der Mannschaft, die diese Rollen übernehmen können. Ter Stegen im Tor, bei Müller ist es ja Führig, Undaf, da können wir eine Menge aufzählen. Ich glaube, dass Groß natürlich schwer zu ersetzen sein wird, keine Frage. Und deshalb halte ich es für sehr, sehr entscheidend, dass Nagelsmann Gündogan zum Weitermachen bewegt. Der ist in diesem Turnier wirklich richtig angekommen bei der Nationalmannschaft, war ein guter Kapitän, auch wenn er ein stiller Anführer ist. Ich habe es heute im Kicker geschrieben, er war ein Serving Leader, das hatte ich aus dem Manager-Magazin mir entnommen, die haben ihn da so genannt. Das heißt, er ist jemand, der andere glänzen lässt, der dafür sorgt, dass die glänzen können und der einfach auch eine Aura mitbringt, weil er im Verein wahnsinnig große Erfolge gefeiert hat. Also der sollte weitermachen. Und dann muss man eben schauen, welche Talente, welche Nachrücker man in den kommenden 2 Jahren einbauen kann.
Mhm. Ja, du sprichst es an, da müssen Leute nachrücken, wenn andere Leute aufhören. Toni Kroos hast du auch angesprochen. Hast du da schon Namen parat, wer in diese riesigen Fußstapfengröße wahrscheinlich 55 mindestens treten könnte? Stichwort stiller Leader vielleicht auch?
Ja, wahrscheinlich werden die Schuhe von Toni Kroos, selbst Shaquille O'Neal, zu groß. Basketballer, der glaube ich irgendwie 56 oder 57 hatte. Ja, also sportlich finde ich, ist Pascal Groß derjenige, der am ehesten die Groß-Nachfolge übernehmen könnte. Er ist allerdings auch schon 33. Da muss man dann mal abwarten, ob der 2 Jahre lang noch das Niveau halten kann. Ich glaube schon, dass er das kann. Und ich glaube, dass Nagelsmann auch den Plan verfolgt, dass er das erstmal machen soll. Aber, und dann kommt der zweite Punkt, da gibt es natürlich noch in Angelo Stiller und Alexander Paktovic durchaus junge Spieler, die das auch übernehmen könnten. Ich glaube aber, dass man denen nicht zu viel zumuten sollte. Also wenn Groß derjenige ist, der das jetzt vielleicht erstmal übernimmt und ordnet und die beiden dann langsam in die Rolle reinwachsen, dann halte ich das für einen sehr guten Plan, auch mit Blick auf 26.
Kannst du vielleicht auch mit Blick auf 26 auf einen möglichen Kader nochmal für mich in die schwarz-rot-goldene Glaskugel gucken und sagen wir mal noch ein, zwei mögliche Debütanten, die dann vielleicht auch die Nationalmannschaft prägen könnten, nennen? Also außer Stiller, den hast du jetzt schon verspielt, und Pavlovic, der ja schon einmal dabei war?
Ja, aber Brian Gruder fällt mir da als erstes ein, ganz klar. Der von Mainz, das Talent, war ja auch in der Vorbereitung schon dabei, wurde von der U21 hochgezogen, genau wie Rocco Reitz. Reitz ebenfalls ein Kandidat, wenn er seine Leistungen im Verein stabilisiert und ausbaut. Ja, und ansonsten muss man mal schauen. Also ich bin ehrlich, die ganz, ganz große Talentdichte im deutschen Fußball sehe ich nach wie vor nicht. Aber Nagelsmann hat auch gesagt, dass der Kader im Kern zusammenbleiben soll. Sprich, diejenigen, über die wir gerade gesprochen haben, fallen vielleicht raus. Diejenigen, über die wir gesprochen haben, kommen dazu. Und da muss man einfach sehen, wer kann sich sportlich vielleicht noch in den Vordergrund spielen. Denn der Kader aktuell hat ja auch gezeigt, dass man nicht unbedingt schon mit 19, 20 top sein muss, um eine Rolle in der Nationalmannschaft zu spielen. Da waren etliche dabei, die Höhen und Tiefen erlebt haben in ihrer Karriere, bis sie dann im DFB-Team angekommen waren. Und von daher muss man einfach mal schauen, ob es der ein oder andere schafft, da vielleicht dann als Spätstarter durchzustarten. Und es gibt auch sicherlich noch Kandidaten wie Leon Goretzka, wie Niklas Süle, die möglicherweise gedanklich noch nicht fertig sind mit der Nationalmannschaft und die sich dann eben auch für gute Leistungen wieder reinspielen wollen. Ob das dann klappt, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintersetzen, aber zumindest sollte man sie nicht komplett abschreiben.
Ja, es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre das jetzt das Ende der Nationalmannschaft für Monate. Aber am 7. September geht es ja direkt weiter in der Nations League gegen Ungarn. Da sehen wir dann wahrscheinlich schon, welche Stellschrauben Nagelsmann anpackt. Ganz zum Schluss brauche ich jetzt nochmal deine Einschätzung. Werden es die Spanier jetzt machen oder am Ende doch irgendwie England, um diese Minimalistengeschichte auf die Spitze zu treiben?
Ja, das wäre natürlich eine Riesennummer, wenn die Engländer es mit dem Fußball schaffen würden. Ich glaube tatsächlich, dass für die Engländer möglicherweise im Halbfinale Schluss sein wird gegen die Niederländer, die sich meiner Meinung nach sehr stark entwickelt haben in diesem Turnier und jetzt auch gegen die Türken dann am Ende eine große Wucht entwickelt haben, auch wenn sie dann nochmal kurz vor Schluss Glück hatten oder einen guten Torwart vielmehr. Ich glaube aber trotzdem, dass die Spanier der große Favorit jetzt sind. Ich glaube, aus deutscher Sicht könnten wahrscheinlich ganz, ganz viele Fans der Nationalmannschaft auch gut damit leben, wenn die dann wenigstens gegen den späteren Europameister rausgeflogen wären. Und es war ja auch rein von der Dramatik her ein vorgezogenes Finale, von der sportlichen Qualität auch. Also mein Tipp Spanien.
Alles klar, dann danke ich dir für deine Einschätzungen. Wir hören uns sicher in den nächsten Wochen auch im Kontext BVB. Dir einen schönen Tag.
Dankeschön, dir auch. Ciao.
10 Jahre ist sie her. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir bleiben zunächst noch beim Themenschwerpunkt Nationalmannschaft. Der BVB wird sich nämlich voraussichtlich einen EM-Fahrer angeln. Pascal Groß hat sich, wie zuerst von Sky berichtet, für einen Wechsel nach Dortmund entschieden. Das ist auch bitter für Eintracht Frankfurt. Die hatten sich nämlich auch noch sehr um Groß bemüht. Der BVB muss sich jetzt nur noch mit Brighton einig werden. Und auch der FC Bayern hat sich verstärkt. Und wie, muss man sagen. Sonntagabend war es fix. Michael Olise kommt von Crystal Palace. Der Außenstürmer kostet nach Kicker-Informationen 51 Millionen Euro Ablöse. Da können aber noch 3 Millionen Euro in möglichen Boni obendrauf kommen. Olise ist ein Linksfuß, der aber gerne über rechts kommt, um nach innen zu ziehen. Am Ende müssen wir als Kicker jetzt nochmal kurz in die direkte Nachbarschaft schauen. Einmal komplett weg vom Fußball und hin zum Triathlon, 31 Kilometer südlich von wo wir gerade hier in unserem Studio in Nürnberg sitzen, haben gestern über 3500 Menschen beim größten Langstreckentriathlon der Welt mitgemacht. Und eine war vor Ort und erzählt uns jetzt, wie es war, Isa Fischer. Hi Isa.
Hallo Yannick.
Ja, wieso ist der Challenge in Rot, der Challenge, nicht die Challenge, wie ich gerade gelernt habe?
Richtig.
Wieso ist der besonders?
Ja, also erstmal ist es besonders, weil der Challenge seit über 40 Jahren von der Familie Weichshöfer organisiert wird und es wirklich ein komplettes, ja, Familienunternehmen ist. Und weil Challenge so ein bisschen, ja, so ein Mythos ist. Also man muss wirklich mal vor Ort gewesen sein, um zu merken, was da für eine Wahnsinnsstimmung ist. Und auch deswegen kommen ja jedes Jahr die weltbesten Triathletinnen und Triathleten nach Rot, weil sie sagen, Rot gibt's halt einfach nur einmal und da kann auch sogar der Ironman in Hawaii einpacken.
Ja, stark. Und was waren gestern deine Highlights?
Oh, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, ich fühle mich heute so ein bisschen verkatert, weil gestern irgendwie einfach ein Wahnsinnstag war. Es gibt viele Highlights, also ich würde aber erstmal mit dem Lowlight beginnen. Das war natürlich, als Patrick Lange, einer der Favoriten, ja vor Schmerzen sich krümmend nach dem Schwimmen aufs Rad gestiegen ist und dann auch gleich ja nach Kilometer 16 ausgestiegen ist. Dann gab es gestern natürlich zwei Weltrekorde vom Dänen Magnus Ditlev, der hat zum dritten Mal in Folge in Rot gewonnen, und von Anne Haug, die ja aus Oberfranken kommt. Die hat auch einfach mal den Weltrekord, der letztes Jahr erst in Rot aufgestellt wurde, um 6 Minuten nochmal pulverisiert. Mhm. Das war natürlich super krass. Dann Jonas Deichmann, der gerade 120 Langdistanzen vor Ort macht, hatte gestern Halbzeit, Tag 60. Und was dann auch einfach Wahnsinn war, ja, diese ganzen Läuferinnen und Läufer zu sehen, die sich durchkämpfen, die ins Ziel kommen. Ja, einfach so viele Emotionen. Ich hatte tatsächlich auch ganz oft Tränen in den Augen und das war einfach gestern ein fantastischer Sporttag in Rot.
Ja, du sprichst an Durchkämpfen. Kannst du vielleicht nochmal für alle, die es nicht so genau wissen, inklusive mir, sagen, was laufen die und fahren die und schwimmen die für Distanzen und was waren da gestern die Zeiten, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann?
Also die Profis und alle anderen starten natürlich erstmal im Kanal mit 3,8 Kilometer Schwimmen. Ich bin eher so der Planscher, also das ist für mich unvorstellbar, wie man 3,8 Kilometer ja schwimmen kann und sich danach noch 180 Kilometer aufs Rad setzt. Also es sind dann 2 Loops und dann am Ende, Jonas Deichmann nennt es immer noch ein Läufchen, aber das Läufchen ist tatsächlich ein Marathon, also nochmal 42 Kilometer. Ja, Magnus Ditlev hat gestern, wie schon gesagt, Weltrekord geschafft in 7 Stunden 23 und 24 Sekunden. Anne Haug nur kurz danach mit 8 Stunden 2. Und das muss man auch mal sagen, Anne Haugs Stärke ist zwar das Laufen, aber sie war gestern einfach Platz 2 overall, nur ich glaube 4 oder 6 Minuten langsamer als Ditlev. Also das ist brutal und natürlich die ganzen anderen, die laufen den ganzen Tag. Also los geht's um 6.35 Uhr und der letzte kam, glaube ich, kurz vor Mitternacht dann ins Ziel.
Ach du Scheiße. Ja. Da verstehe ich, warum man sich am nächsten Tag verkatert fühlt. Dir auf jeden Fall vielen Dank für die Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Und einen schönen Tag.
Dankeschön. Tschüss.
Das war's von uns für heute mit Kicker Daily. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.